SWR 2 Forum.
Deutschland im Beziehungsstress. Was trennt Ost und West heute? Mit Doris Maul am Mikrofon. In den Feuilletons tobt schon seit einigen Wochen ein Streit um das Erbe der DDR, ausgelöst von neuen Buchveröffentlichungen. Es geht um Westdominanz, um Ostidentität und auch um Ostalgie. Was dabei überrascht, ist tatsächlich die Hitzigkeit der Diskussion. Schließlich liegt der Mauerfall mehr als 30 Jahre zurück. Wie ist die Emotionalität der aktuellen Debatte zu erklären? Ist die DDR-Geschichte noch immer nicht ausreichend aufgearbeitet? Und wie steht es hier und heute, also im Juni 2023, tatsächlich um das Verhältnis zwischen dem Westen und dem Osten Deutschlands? Darüber wollen wir in diesem SWR2-Forum diskutieren. Meine Gäste sind die Publizistin Liane Bettnartz, der Zeithistoriker Ilko Sascha Kowalczuk und der Germanist und Buchautor Professor Dr. Dirk Oschmann. Er lehrt an der Universität Leipzig neuere deutsche Literatur. Herr Oschmann, erste Frage an Sie. Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen vermitteln Literatur. Sie sind eigentlich nicht unbedingt dafür bekannt, mit steilen Thesen zu provozieren. Warum sind Sie mit Ihrem Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, in die Rolle des Provokateurs geschlüpft?
Das ist eine gute Frage. Die lässt sich so beantworten, dass ich in gewisser Weise dazu angestiftet worden bin. Im Vorfeld der Jubiläen 2019, 2020 bin ich mehrfach gefragt worden, wie ich die Zeit 1989, 90 wahrgenommen habe, als jemand, der über diese Zeit hinweg studiert hat. Ich habe 86 in Jena angefangen zu studieren und habe das Studium 1992 abgeschlossen. Habe also aus studentischer Perspektive das wahrgenommen und bin einer der wenigen, der die Möglichkeit dann hatte, Professor zu werden an einer deutschen Universität. Im Jahr 2011 bin ich nach Leipzig berufen worden und bin ja nicht nur Literaturwissenschaftler, sondern ich bin auch Hochschullehrer und als solcher habe ich eine öffentliche Verantwortung und die habe ich in den letzten Jahren zunehmend wahrgenommen als öffentliche Person dann eben auch.
Frau Bettnartz, Sie sind im Westen der Republik geboren, hatten aber durch Ihre Eltern schon sehr früh Kontakt mit Menschen, die in der DDR gelebt und gearbeitet haben, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Ist der Osten Ihrer Meinung nach tatsächlich eine westdeutsche Erfindung, wie Herr Oschmann es behauptet? Also benutzt der Westen den Osten als negative Projektionsfläche?
Ich würde das in toto so nicht teilen. Ich finde allerdings, Sie, Herr Oschmann, haben valide Punkte, da kommen wir sicherlich auch drauf. Aber dass es jetzt diese glasklare Trennung gibt, also dass jetzt die Westdeutschen immer noch herablassend auf den Osten blicken, in toto würde ich das so nicht teilen. Aber danke, dass Sie das auch noch ansprechen. Also mein Vater war Solo-Posaunist bei den Wuppertaler Bühnen, war eng befreundet mit dem damaligen Solo-Bass-Posaunisten an der Dresdner Staatskapelle. Und insofern waren diese DDR-Diskurse, das ganze Unrecht da, für mich eigentlich seit Kindheitstagen immer präsent.
Ilko Sascha Kowalczuk, Ihr Geburtsort ist Ost-Berlin und die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Ihr Kernthema als Zeithistoriker, also die Geschichte der DDR und des Kommunismus. 2019, also anlässlich 30 Jahre Mauerfall, haben Sie das Buch Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, veröffentlicht. Eine sehr differenzierte Abhandlung. Freuen oder ärgern Sie sich eigentlich über die neue aktuelle Ost-West-Debatte, die das doch sehr in Schwarz-Weiß-Modus gehaltene Buch von Herrn Oschmann ausgelöst hat?
Naja, freuen oder ärgern, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Kategorien, mit denen ich in der Öffentlichkeit agieren würde. Angesichts der gesellschaftspolitischen Herausforderungen, vor denen wir in ganz Deutschland stehen und in Europa, begrüße ich jede Debatte und bringe mich da auch intensiv ein, in der es darum geht, wie wir aus einer doch sehr hochgefährlichen Situation für Demokratie und Freiheit, aber auch aus einer Situation, in der es viele Friktionen in der Gesellschaft, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa zu beobachten und zu bewältigen gibt. Vor diesem Hintergrund begrüße ich halt jeden Beitrag, der versucht, in diese Debatte substanziell einzugreifen.
30 Jahre nach dem Mauerfall schafft es ein Buch zum Ost-West-Verhältnis in Deutschland in wenigen Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, wird rauf und runter in den Feuilletons besprochen. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen und vielleicht auch uns, Herr Kowalczuk?
Also ich bin ja anders als Herr Oschmann seit 1990 in allen Debatten, die um die Geschichte des Kommunismus, der DDR, des Transformationsprozesses, des Zusammenwachsens von Ost und West geführt worden sind, aktiv involviert worden, nicht nur als Historiker, nicht nur als Publizist und Buchautor, sondern ich war seit den 1990er Jahren auch mehrfach Mitglied in entsprechenden Kommissionen, Enquetekommissionen des Bundestages oder einer Regierungskommission, die gebildet wurde aus Anlass des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit 2019. Und vor dem Hintergrund will ich zwei Dinge konstatieren. Das eine ist, praktisch nichts, was wir in den letzten Wochen gehört haben, ist irgendwie neu. Alles haben wir bereits diskutiert und vieles davon bereits in den 1990er Jahren. Und da gebe ich Herrn Oschmann vollkommen recht. Offenkundig aber ohne solche politischen Konsequenzen, dass sich daraus eine Veränderung ergeben hätte. Ganz im Gegenteil, man muss wohl konstatieren, dass bestimmte Dinge, und da würde ich Frau Bettnartz leicht widersprechen, in den letzten Jahren eher verschärft haben, wo man insgesamt sagen muss, die Situation in Ostdeutschland ist besser, als sie oft schlecht geredet wird, aber sie könnte weitaus besser sein, als sie oft auch wiederum gezeichnet wird. Und der zweite Punkt ist, und das ist das selbstkritische Moment, gerade die Aufarbeitungsindustrie hat in den letzten 30 Jahren doch oft über die Köpfe, über die Gesellschaft Ostdeutschlands hinweg argumentiert, hinweggeschrieben. Große Teile der ostdeutschen Gesellschaft fanden sich dort oft nicht wieder. Das hatte aber auch einen simplen Grund. Nach dem Fall einer Diktatur geht es immer auch um die Wiederaneignung der Vergangenheit. Und das bedeutet ganz oft, dass diejenigen jetzt ins Zentrum gerückt werden, die zuvor marginalisiert oder ausgeschlossen worden sind. Also diejenigen, die verfolgt worden sind, die Opfer des Regimes, aber auch die Widerständler gegen das Regime. Und das funktioniert in aller Regel nach einem einfachen Schema. Und das ist auch nach 1990 so passiert, dass diejenigen, die vorher verfolgt worden sind oder marginalisiert worden sind, das selbst in die Hand nehmen. Und so kommen Geschichtsbilder heraus, die nicht falsch sind, aber die eben nicht alle mitnehmen.
Also da steckt ja jetzt viel drin in dem, was Sie gesagt haben. Die Aufarbeitungsindustrie habe häufig über Ostdeutsche hinweggeschrieben in den vergangenen Jahren. Dafür würde dann auch sprechen, dass dieses Buch von Herrn Oschmann sich tatsächlich offenbar zu 80% im Osten und zu 20% im Westen verkauft. Aber gehen wir wirklich mal rein auch in das, was Herr Oschmann da schreibt. In diesem Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, sagen Sie, Herr Oschmann, im seit 1989 herrschenden Diskurs heißt Osten vor allem Hässlichkeit, Dummheit, Faulheit, heißt Rassismus, Chauvinismus, Rechtsextremismus und Armut. Heißt also Scheitern auf der ganzen Linie. Woran machen Sie das fest? Also wie belegen Sie das?
Vielleicht noch mal eine Ergänzung zu dem, was Sie vorher gefragt haben, warum eigentlich nach 30 Jahren jetzt immer noch so eine Debatte möglich ist und in dieser Schärfe möglich ist. Es gibt ja die Untersuchungen der Kulturwissenschaftler Jan und Aleida Asman, die darauf hingewiesen haben, dass in allen Kulturen eigentlich nach 30 bis 40 Jahren die Gedächtnispolitik sich umstellt, dass sich das kollektive Gedächtnis ändert, dass sich ein mündliches eher in ein schriftliches Gedächtnis verwandelt. Und wir sind an einem Punkt, wo diese Dinge neu aufgerollt werden können und auch neu in den Blick genommen werden können und vielleicht auch sollten. Und dann kommt das hinzu, was Herr Kowalczuk gesagt hat, nämlich, dass mehr Leute mitgenommen werden müssen. Das ist, glaube ich, auch gewissermaßen eine Frage des Timings, dass das Buch zu einem Zeitpunkt kommt, an dem eine solche Resonanz erst möglich ist. Zu Ihrer Frage, wie ich das belege, was ich das sage, da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann das auf der diskursiven Ebene belegen, indem man auf die Fülle an herabwürdigenden Stellungnahmen über den Osten verweist. Das aktuellste Beispiel sind natürlich die Leaks in Sachen Döpfner. Da gibt es aber eine ganze Fülle. Döpfner ist nur das aktuellste Beispiel einer langen Reihe von solchen negativen Aussagen, die Sie in den politischen Eliten finden und die Sie vor allen Dingen auch in den medialen Eliten finden. Der Osten wird immer als die Abweichung von der Norm dargestellt, wird immer als das Hässliche dargestellt, das Zurückgebliebene. Und ich habe das ja auch jetzt in den verschiedenen Interviews selber erlebt, dass ich zwar Interviews geben konnte, dass man mit mir über die Dinge gesprochen hat, dass aber zum Beispiel die Bebilderung dieser Interviews genau dieses alte, hässliche, zurückgebliebene Bild vom Osten aufgerufen hat. Ich erinnere nur an den Aufmacher des Spiegel-Interviews im Februar. Das wäre ein gravierendes Beispiel dafür, wie der Osten eigentlich immer wieder zurückgeschickt wird.
Dann müssen Sie den jetzt nochmal nennen, weil den haben sicherlich nicht alle präsent.
Es wird da ein Bild gezeigt, auf dem man ostdeutsche Männer im Arbeitsanzug im sogenannten Blaumann sieht, alle mit Schnauzbart, alle mit Fukuhila aus dem Jahr 1993. Es ist mir völlig unklar, warum ein Interview im Jahr 2023 mit einem solchen Bild versehen wird, als Aufmacherbild. Und im Grunde geht es nur darum, das, was ich sage, hier gleichzeitig mit dem Bild zu widerlegen, zu framen, mich in irgendeiner Weise selber herabzuwürdigen und in den Osten, in die DDR, in diese zurückgebliebene Welt zurückzuschicken. Der Osten wird hier als das Hässliche, das Unfähige, das Zurückgebliebene dargestellt. Das ist ganz gravierend.
Frau Bettnerz, ist das, was Herr Oschmann als herrschenden Diskurs über den Osten beschreibt, auch Ihre Perspektive auf den Osten aus West-Perspektive?
Also ja und nein. In vielen Punkten hat Herr Oschmann recht. Und es ist ja nach wie vor so, dass man sich ein bisschen lustig macht über das Sächselnde. Und Sie, Herr Oschmann, zitieren ja auch in dem Buch diesen Spiegeltitel, So ist er, der Ossi. Allerdings muss man zum einen insoweit widersprechen, als gerade Städte jetzt, also universitäre Boomtowns wie Jena oder Leipzig, was ja wirklich eine der am schnellsten wachsenden deutschen Großstädte ist, sich das relativiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass bei Leipzig sofort jeder denkt, das ist ja Ostdeutschland. Aber man muss natürlich schon auch sehen, und deswegen finde ich das nicht böse gemeint, aber in Ihrem Buch ein bisschen zu sehr eine Opferattitüde. Es gibt natürlich nach wie vor Unterschiede, die man nicht schönreden kann. Und die sieht man etwa in den Wahlerfolgen oder auch Umfrageergebnissen der AfD. Und eine Sache, die in dieser ganzen Debatte aus meiner Sicht zu kurz kommt, man muss einfach sehen, es gab kein 68 in Ostdeutschland bzw. der DDR. Deswegen spielen all diese ganzen Fragen, Gender-Fragen, Wokeness, all das ist spielen eine ungleich größere Rolle und die Leute sind empfindlicher, in gewisser Weise auch konservativer. Man identifiziert sich als der antifaschistische Staat, aber man hat ja in dem Sinne kein echtes Nationalbewusstsein. Insofern gibt es ein gewisses Nachholbedürfnis, was aus meiner Sicht auch diesen Zuspruch zur AfD erklärt, dass man jetzt unbedingt patriotisch sein will. Das nutzt natürlich die AfD auch aus. Und es gibt natürlich schon auch eine große soziale Durchlässigkeit. Es gibt sehr viele Ostdeutsche, die längst im Westen etabliert sind. Umgekehrt viele Westdeutsche, in Anführungsstrichen, die im Osten sind, aber dennoch, und Sie sehen, ich versuche zu differenzieren, Ihnen dann doch zuzustimmen, Herr Oschmann, also was definitiv stimmt, dass die Eliten in den, jetzt sag ich mal, neue Bundesländer, um nicht immer wieder zu sagen, der Osten, tatsächlich ganz überwiegend mit Leuten aus dem Westen besetzt sind und dass so ein wirklich industrieller Aufschwung nicht stattgefunden hat. Es gibt eine Entvölkerung, Leute sind abgewandert, es gibt wirklich abgehängte Landstriche, wo kaum noch jemand wohnt und die Löhne sind geringer. Also jetzt so zu tun, als sei das alles nur Opfergejammere, was Herr Oschmann sagt, das stimmt halt so auch nicht. Also ich würde eher für so eine etwas differenziertere Sichtweise mich aussprechen.
Also zunächst sage ich ganz klar, dass ich kein differenziertes Buch schreibe. Das steht zweimal im Buch und ich bitte das wirklich zu beachten. Das Cover ist auch nicht umsonst schwarz-weiß. Ja? Und ich spreche das an, warum ich so agiere. Es ist ein strategisches Buch. Das kann ich gerne nochmal wiederholen, bis es dann auch wirklich alle verstanden haben. Wenn es nicht so wäre, gäbe es keine Debatte. Ja, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich, Sie haben vorhin Frau Maul nach den Belegen gefragt für das, was ich sage. Ich will noch was ergänzen und das ist dann auch gleichzeitig noch eine Antwort auf Frau Bettnerz. Neben der diskursiven Form der Herabwürdigung gibt es natürlich auch diese ökonomischen Ausschlussmechanismen. Ja? Das ist ja ganz zentral. Also das, was ganz hart ökonomisch, finanziell, symbolisch, finanziell stattfindet. Sie haben gerade diese Spitzenpositionen angesprochen. Es gibt ein aktuelles Beispiel, das war am Dienstag in der Berliner Zeitung zu lesen, dass in Beeskow in Brandenburg ein Werk geschlossen wurde von einer Verpackungsfirma, die noch zwei Standorte in Niedersachsen haben und in Nordrhein-Westfalen. Und die Mitarbeiter in Beeskow hatten letztes Jahr gefordert, genauso viel zu verdienen wie ihre Kollegen im Westen, weil sie dieselbe Arbeit machen und dieselbe Zeit arbeiten. Sie wollten also die 800-Euro-Differenz ausgeglichen haben. Die Firma hat sich bereit erklärt, 600 Euro nach langem Arbeitskampf zu zahlen und jetzt aber doch beschlossen, einfach das Werk in Brandenburg zu schließen. Das sind die Realitäten unserer Gegenwart. Man hätte auch das Werk in Niedersachsen oder in Nordrhein-Westfalen schließen können oder man hätte einfach die Löhne gesenkt im Westen, um die Löhne im Osten anzuheben. Davon kann aber keine Rede sein, sondern es wird einfach eiskalt das Werk im Osten geschlossen. Das ist das aktuellste Beispiel, das man dafür bringen kann.
Also das stimmt. Also ja, es stimmt. Es werden eher im Osten Werke geschlossen als im Westen, absolut. Und ein Punkt, den sprechen Sie ja auch an in Ihrem Buch. Ich würde den Punkt sogar noch stärker zuspitzen. Also sagen wir mal so, die stolzen Sachsen, die im Endeffekt in Leipzig auf die Straße gegangen sind und die DDR zu Fall gebracht haben. Und das war ein wirklich wahnsinnig mutiger Akt. Also, und was passiert? Wir haben die Wende und plötzlich sind die stolzen Sachsen Zonengabi, sind die Trabi-Fahrer und man macht sich hier ohne Ende über diesen Dialekt lustig. Ich glaube, das ist eine Kränkung und das unterschätzt man die einfach sehr, sehr da ist.
Ja, ich möchte an dieser Stelle den Herrn Kowalczuk nochmal wieder reinholen in die Diskussion und konkret fragen, also als Sie so zugehört haben, dem zugehört haben, was die Frau Bettnartz gesagt hat über ihr Bild des Ostens, was haben Sie da so gedacht, Herr Kowalczuk?
Ja, da habe ich so gedacht, ja, das sind so die typischen westdeutschen, aber auch gesamtdeutschen Bilder, die mir, Entschuldigung, Frau Bettnartz, das geht nicht gegen Sie persönlich, schon lange zum Halse raushängen. Die stolzen Sachsen haben die Diktatur niedergerungen, die ganzen Ostdeutschen haben die Diktatur niedergerungen. Ja, sowas erzählt man in Sonntagsreden und sowas sagt man, wenn man nicht genau hinschaut. Revolutionen werden von Minderheiten gemacht, immer in der Geschichte, das war auch 1989 nicht anders. Die laufenden Bilder aus Leipzig und die Fotos, die wir alle kennen, die sind sehr stark, die haben eine große Suggestionskraft, die lügen nicht, aber die sagen nicht die Wahrheit. Revolutionen wenden sich immer gegen Mehrheiten, gegen eine Minderheit, die an der Macht ist und gegen die Mehrheit, die träge zuschaut, hinter der Gardine abwartet, wer von den Kontrahenten am Ende gewinnen wird. So war das auch 1989. Und es war mitnichten so, dass das nur die Sachsen waren. Und es war auch mitnichten so, dass dieser Hohn und Spott, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Frau Bettnartz, der vor allen Dingen die Sachsen und die Thüringer trifft, dass das eine Erfindung von nach 1990 ist. Ich habe gerade eine Biografie, eine sehr umfangreiche, voluminöse Biografie über Walter Ulbricht geschrieben, der bekanntlich Sachse ist, Leipziger. Und da habe ich mich halt auch damit befasst, weil das bei Ulbricht immer eine große Rolle spielte. Und da kann man sehr gut nachvollziehen, dass dieser Hohn über das Sächsische und diese Abwertung der sächsischen Herkunft viel, viel älter ist als aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Das hat sozusagen leider eine lange Tradition. Das andere, was ich dazu gerne sagen möchte, ist, da möchte ich Herrn Oschmann widersprechen. Klar, wir führen jetzt eine sehr heftige Debatte. Das hängt ja nicht nur mit dem Buch von Herrn Oschmann, sondern auch mit dem Buch von Frau Heuer, genau. Diesseits der Mauer zusammen. Aber da bin ich jetzt sozusagen hier wieder der, obwohl wir alle mehr oder weniger gleich alt sind, der Opa in der Runde. Ich habe alle Debatten seit 1990 nicht nur erlebt, sondern waren fast alle auch involviert. Das ist die 12. oder 14., die wir in dieser Heftigkeit auch erleben. Deswegen bin ich vielleicht auch etwas weniger optimistisch, dass uns diese Debatte nun weiterführen wird. Das, was tatsächlich Neues ist, der undifferenzierte Ton von Herrn Oschmann, den er ja strategisch benutzt, wie er immer wieder betont. Ich kann das auch gut verstehen als ein strategisches Mittel. Neu ist eben daran, dass ein Ostdeutscher so einen Ton anschlägt. Ein ostdeutscher Intellektueller, bisher war man solche Töne aus dem Westen gewohnt und zwar seit 1990. Herr Oschmann führt in seinem Buch einige Beispiele an. Ich führe in meinem Buch die Übernahme noch viel mehr Beispiele dafür an. Das zieht sich seit 30 Jahren herum. Dritte Bemerkung, die ich gerne machen würde, die betrifft die Frage, was passierte da eigentlich seit 1990? Und das ist eigentlich meine schärfste Kritik an Herrn Oschmanns Buch. Er hat eine ganz klare Position zur DDR, sagt, das war ein Unrechtsregime, Punkt. Und dann konzentriert er sich eben nur auf den Transformationsprozess und das, was dann da schief lief, mit vielen guten Gründen. Als Historiker würde ich sagen, das kann man eigentlich so nicht machen, denn man muss irgendwie ja auch verstehen, was in den 1990er Jahren, warum, wie ablief, warum das sozusagen so ablief. Und da geht es eigentlich nicht ohne eine Würdigung der Währungsunion 1990, die mehrheitlich von den Ostdeutschen gewollt war. Und im Zuge dieser Währungsunion war es notwendig, dass in einer historischen Sekunde, nämlich in der die D-Mark eingeführt wurde, auch die Institutionen, die die Stabilität der D-Mark in Ostdeutschland, in Westdeutschland, in ganz Europa garantierten, eingeführt werden. Und diese Institutionen, die konnten eben nur Menschen mit Erfahrung leiten. Und hier fangen dann aber auch die Probleme an. Also wir haben gewissermaßen eine unlösbare Situation. Zugleich kommen nun die sogenannten Aufbauhelfer aus dem Westen, die diese Institutionen leiten. Und diese Zehntausenden kommen ausschließlich als Vorgesetzte in den Osten. Und hier ergibt sich gewissermaßen eine neue Situation. Das funktioniert nur, indem ich den Raum, den ich nun betrete als Vorgesetzter, als einen weißen Fleck definiere und sage, da ist nichts. Und ich homogenisiere ihn. Ich sage von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, in diesen Raum, den ich nun neu errichte, gibt es nichts. Das muss ich alles neu machen. Und das Vorbild, nachdem ich das sozusagen errichte, ist die Norm, die ich selber setze. Und das bin ich selbst, das ist der Westen. Das nennt man Othering. Das ist eine postkoloniale Theorie. Das ist auch keine Erfindung, die erst jetzt in den letzten Jahren gemacht wurde. Und in diesem ganzen Kontext wenn man das sich sozusagen so anschaut, dann muss man eben etwas differenzierter meines Erachtens argumentieren. Und das ist der zweite große Kritikpunkt, den ich anbringen würde. So viel ich auch unterschreiben kann von Herrn Oschmann, aber ich glaube, letztendlich in der Debatte, und das weiß Herr Oschmann natürlich auch als Universitätsprofessor, führen uns politisch dann auch nur differenziertere Töne weiter. Und insofern war das jetzt für eine neue Debatte eine wunderbare Vorlage, die Herr Oschmann geboten hat. Aber wollen wir die Debatte und uns selbst ernst nehmen, dann müssen wir zu einem differenzierteren Ton zurückfinden.
Bezogen auf die Debatte ist es ja auch interessant, also eine neue Debatte über den Osten durch undifferenzierte Betrachtung. Ich sage das jetzt mal so vereinfachend. Das Buch verkauft sich zu 80% im Osten und die schärfsten Kritiker und Kritikerinnen aber seien Ostdeutsche, sagen Sie in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Herr Oschmann. Anfang Mai war dieses Interview, und zwar solche Ostdeutsche, die mehrheitlich der Generation der Mitte der 80er Jahre Geborenen angehören, also die 40-Jährigen. Mhm. Warum die Mitte 40-Jährigen?
Nicht alle kritisieren das Buch, aber die schärfsten Kritiker kommen aus dieser Generation. Es ist also hier offenbar ein innerostdeutscher Generationskonflikt sichtbar. Den jungen oder den jüngeren Leuten fehlt der Erfahrungsraum. Sie haben andere Erfahrungen gemacht. Sie positionieren sich anders in bestimmten Zusammenhängen. Sie gehen anders mit ihrer Ostherkunft um. Sie, das ist auch eine Beobachtung, versuchen schon meine Sprecherposition aus einer gewissen Form der Identity Politics heraus zu delegitimieren, indem sie sagen, Mann, Ostdeutsch, weiß, alt. Ich habe mit Pierre Pasternak gesprochen, der gesagt hat, es ist vielleicht eine Form der Überidentifikation dieser Generation mit dem Westen. Das sind alles mögliche Dinge. Ich habe da auch schon vom Stockholm-Syndrom gesprochen. Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten, so richtig erklären kann ich mir das nicht, aber es ist doch offenbar 1980 so eine Art Schwelle. Also die, die davor geboren sind, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, können eher zustimmen. Die, die danach geboren sind, haben große Schwierigkeiten, sich mit dieser Art von Prosa zurechtzufinden.
Na ja. Darf ich dabei einhaken?
Ja.
Also ich ergreife das Wort, weil ich ja nun genauso alt bin wie Herr Oschmann und auch nach dieser Definition zu den alten weißen Männern sozusagen.
Sie sind beide Jahrgang 67, richtig?
Genau.
Und
ich bin mir nicht so sicher, ob Herr Oschmann oder auch Pierre Pasternak sich das mit dieser Interpretation nicht doch zu einfach machen. Also diese JournalistInnen, die da im ostdeutschen Sozialisationshintergrund in den 80er Jahren geboren worden sind und Oschmanns Buch kritisieren. Ich kenne die alle mehr oder weniger gut. Und das sind alles Leute, die in den letzten 10-12 Jahren unglaublich engagiert auf ihrem Gebiet sich für ostdeutsche Belange eingesetzt haben.
Da stimme ich absolut zu.
Jana Hensel gehört zum Beispiel dazu.
Ja, das stimmt
Jana
natürlich.
Jana Hensel meine ich jetzt ehrlich gesagt nicht am allerwenigsten, aber ist jetzt auch egal. Okay. Und denen sozusagen eine Überidentifikation mit dem Westen vorzuwerfen, das halte ich also für einigermaßen fatal. Weil die sind alle in der sogenannten dritten Generation. Und diese dritte Generation Ost, wie sie sich selbst nennt, sind durch Abwertungserfahrungen überhaupt erst zu ihrem Thema gekommen, indem sie, und zwar in aller Regel nicht in Riesa oder in Salzwedel oder in Schwerin, sondern in Köln, in München, in Paris, in London, in Sao Paulo, New York oder sonst wo, sind sie auf ihr Ostdeutschsein zurückgekommen. Gestuft worden. Sie haben den Osten ganz bewusst verlassen zu einem Studium, in dem sie in den Westen gegangen sind, und zwar ganz oft weit in den Westen, eben in den westlichen politischen Raum bis nach Nordamerika, und haben festgestellt, egal wo sie ankamen, sie blieben überall die aus dem Osten. Und das hat sie gewissermaßen sehr sensibel für das Thema gemacht. Und diese Kritik an dem Buch von Oschmann abzuqualifizieren, nur mit sozusagen solchen, wie soll ich das sagen, also eher doch pauschalisierenden Vorwürfen, das finde ich nicht gerecht, das halte ich für unfair.
Also natürlich haben Sie völlig recht, das sind Leute, die hohe Verdienste haben im Rahmen dieses Diskurses. Ja, das ist ganz unbestritten. Es geht mir einfach um eine breitere Wahrnehmung einer größeren Irritation.
Ich wollte noch einen anderen Punkt dazu sagen, mit der Mitverantwortung des Westens. Ich verstehe diesen Punkt von Herrn Oschmann wirklich sehr gut. Gleichwohl kann man die Mitverantwortung des Ostens eben nicht so ausblenden. Mhm. Und das hat eben auch etwas mit biografischen Prägungen zu tun, die vielleicht zwischen Herrn Oschmann und mir, obwohl wir den gleichen Jahrgang entstammen, dann doch ein paar Differenzen hat. Ich hatte eben auch vor 1989 eine maximal große Distanz zur ostdeutschen Mehrheitsgesellschaft aufgrund des Verhaltens in der Diktatur dieser Mehrheitsgesellschaft. Und das prägt natürlich auch meinen Blick auf Ostdeutschland und das prägt meinen Blick auf die DDR. Aber vor diesem Hintergrund, den ich sozusagen hier nur andeuten will, ist es für mich geradezu unerklärlich, wie man Ostdeutschland nun auf einmal zu einem Objekt schmieden kann, das aus der Verantwortung herausnimmt, nämlich auch ein gehöriges Maß an Mitschuld für die Situation zu tragen, in der wir uns heute befinden. Und es ist eben kein Zufall, dass, obwohl die AfD jetzt deutschlandweit bei 18% ist, aber in Ostdeutschland mittlerweile jeder Vierte bis Dritte sich vorstellen kann, die AfD zu wählen. Das ist sozusagen nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Also ich glaube, man muss zum einen ein bisschen aufpassen, immer mit anekdotischer Evidenz, wer jetzt wann wie welche Erfahrungen im Westen gemacht hat. Also ich kann sozusagen als Gegenbeispiel gegen Ihre These, Herr Oschmann, sagen, erstaunlicher Zufall, der Taxifahrer, der mich heute Morgen zu Hause abholte, sprach erkennbar Sächsisch und ich erzählte ihm dann von der bevorstehenden Sendung und fragte ihn, ob er sich irgendwie im Westen benachteiligt fühlt und er sagte also gar nicht, also er wird in gar keiner Weise, in irgendeiner Weise diskriminiert, aber das sind ja nur Einzelfälle. Also mein Punkt ist ja wirklich eine differenzierte Haltung. Ich finde schon, dass es richtig ist zu sagen, es gibt eine gewisse herablassende Haltung auch gegenüber dem Osten, im Westen nach wie vor. Aber diese ist nicht durchgängig und das ist so mein Hauptkritikpunkt an Ihrem Buch, Herr Oschmann, diese durchgängige Opferhaltung, was eben tatsächlich stimmt. Sie machen sich das so einfach, so zu tun, als hätte man damals eine Verfassung aushandeln müssen und die ganze Kritik an der Währungsunion, es wurde ja gerade auch schon gesagt, so war es eben nicht. Es gab ein Momentum der Geschichte, das Herr Helmut Kohl genutzt hat und hätte man jetzt da monatelang, und das ehrlicherweise dauert sowas ja jahrelang, eine neue Verfassung ausgehandelt, das hätte hinten und vorne nicht funktioniert und übrigens schon mal gar nicht ökonomisch. Also man kann der Treuhand wirklich viel vorwerfen, aber dieser Staat war wirtschaftlich komplett am Ende. Und hätte da, wie ja auch gesagt wurde, im Prinzip sozusagen die Bundesrepublik nicht ihre Ideen, ihre wirtschaftlichen Vorstellungen auch übergestülpt, wenn man so will, das wäre absolut schiefgegangen. Und dann wären noch mehr Betriebe in den Abgrund gerutscht. Dieser Staat war komplett am Ende. Insofern war das sowohl politisch wie auch ökonomisch die einzig sinnvolle Möglichkeit. Dann kann man darüber diskutieren, was ist danach vielleicht schiefgelaufen. Man muss ehrlicherweise auch sagen, es ist halt ökonomisch ehrlich gesagt nicht viel passiert. Wir reden jetzt über mehr als 30 Jahre nach der Wende. Wieso gibt es eben nicht das, was in Westdeutschland entstanden ist nach dem Krieg? Mittelstand, einfach Betriebe, die sich aufbauen. Das ist ja nach wie vor sehr rural, also sehr ländlich geprägt in vielen Teilen. Und jetzt immer nur zu sagen, ach, wir wurden ja so schlecht behandelt und man lacht über uns. Irgendwann ist halt auch mal Schluss mit dem Jammern.
Deutschland im Beziehungsstress. Was trennt Ost und West heute? Das ist unser Thema in diesem SWR2-Forum mit dem Zeithistoriker Ilko Sascha Kowalczuk, der Publizistin Liane Bettnatz und dem Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann. Herr Oschmann, Sie wollten gerade noch was sagen und dann machen wir weiter.
Ja, also Frau Bettnatz, ich bin irritiert. Ich schreibe 20 Seiten, ein Kapitel über diesen Reizreaktionsmechanismus des Jammerns, des angeblichen Jammerns. Das geht offenbar ungeheilt vorüber. Also wenn den Leuten nichts anderes einfällt, als das Buch dann wieder als Ausdruck des Jammerns und des Opferdiskurses zu begreifen, tut mir leid, dann bin ich doch selber irgendwie konsterniert. Also das finde ich einfach schwach.
Also ich möchte bei diesem Stichwort Differenzierung bleiben. Sie haben mit einer undifferenzierten Schwarz-Weiß-Betrachtung, wie Sie selber sagen, eigentlich ja eine differenzierte Diskussion nochmal angemahnt und eine differenzierte Betrachtung der Alltagskultur der DDR reklamiert auch die deutsch-britische Historikerin Katja Heuer in ihrem neuen Buch Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR für sich. Das Buch hat Herr Kowalczuk vorhin schon kurz erwähnt. Und das ist eben noch so ein Buch, das in diesen Tagen intensiv diskutiert wird. Deswegen sollten wir hier auch darüber sprechen. Heuer sagt, diese Alltagskultur sei bislang vernachlässigt worden. Die Alltagsgeschichte der DDR sei ein unbeliebtes, ungeliebtes Nebengleis, auf das man sich lieber nicht begibt. Erstmal die Frage, stimmt das? Also hat die Autorin recht?
Nein, also ganz und gar nicht. Das ganze Buch ist ein großes Ärgernis. Das ist natürlich ihr gutes Recht, irgendwas zu schreiben. Aber die Debatte über dieses Buch ist ein Ärgernis und vor allen Dingen mit was für einer medialen Wucht das auf den englischen und dann den deutschen Buchmarkt gedrückt worden ist. Also ich will bloß mal erinnern an das Buch von Stefan Wolle aus dem Jahr 1998, Die heile Welt der Diktatur. Das ist eine ganz hervorragende Alltagsgeschichte der Honecker-Ära. Wolle hat dann noch weitere Bände nachgelegt. Wolle ist nicht irgendwer, er ist einer der maßgeblichen Historiker zur DDR. Frau Heuer und ihr Verlag können so eine Sachen einfach nur behaupten, weil sie den ganzen Forschungsstand, die ganze Forschungsdebatte nichts kennen. Sie merken, dass mich das wirklich alles sehr ärgert. Aber noch mehr ärgert mich, dass Frau Heuer in ihrem Buch etwas macht, was wir schon aus den 60er Jahren der Bundesrepublik kennen. Da wird nämlich die Diktatur, die SED-Diktatur, die Frau Heuer im Übrigen nicht bemäntelt irgendwie oder nicht weichzeichnet, abgelöst von der Gesellschaft. Also es gibt hier die harte Diktatur und dann da die kuschelige Gesellschaft. Und das ist das Unerträgliche. Eine Diktatur zeigt sich in ihrer Subtilität überhaupt erst im Alltag. Und diesen Alltag verzeichnet Frau Heuer komplett.
Frau Bettnartz, wie sehen Sie das? Also ist die Betrachtung der Alltagskultur, wie Katja Heuer sie in ihrem Buch betreibt, / vornimmt, legitim? Hilft uns Ihr Ansatz weiter tatsächlich zu einem besseren Verständnis zwischen Ost und West?
Ja, also Herr Gowert, ich stimme Ihnen völlig zu und ich muss sagen, mich hat dieses Buch sehr, sehr geärgert, weil ich das, und man kann jetzt wieder sagen anekdotische Evidenz, aber weil ich das eben aus Kindheitstagen kenne. Und ich hatte das ja am Anfang erwähnt, also mein Vater war eben sehr eng befreundet mit dem Bassposaunisten der Dresdner Staatskapelle und die haben, wenn die telefoniert haben, kodiert gesprochen, weil er auch eine sehr exponierte Person war, also der Bassposaunist, so, und der war ein heimlicher Regimegegner und fand das alles ganz furchtbar, was da passiert ist. Das ging so weit immer, wenn die Dresdner Staatskapelle Gastspiele hatten in Nordrhein-Westfalen, hat meine Mutter die bekocht, damit sie die Spesen sparen können für den Intershop. Und dann wurde sehr offen gesprochen. Und das waren ja alles, wenn man so will, sehr, sehr privilegierte Leute. Und die haben diesen Staat verabscheut. Und so zu tun, als sei das ein kuscheliges Leben gewesen, das stimmt ja nicht. Also die Leute haben sich in der Diktatur arrangiert, so ähnlich wie man das jetzt auch in Russland macht, letztlich aus Angst und haben sich natürlich klar versucht, ihr privates Leben irgendwie nett zu machen. Was macht man denn auch sonst in einem Staat voller Repressalien? Aber das macht man ja nur deshalb, weil man gar nicht anders kann. Und jetzt so zu tun, als sei das ja in Wahrheit alles irgendwie doch ganz nett gewesen, das finde ich wirklich eine unglaubliche Unverschämtheit, besonders wenn man sich dann mal damit beschäftigt, was es an Mauertoten gab. Es gab ja Zwangsadoptionen. Das kommt ja alles in diesem Buch gar nicht vor. Und also insofern ja, kann ich nur sagen, also ich finde auch, dieses Buch ist ein sehr, sehr großes Ärgernis.
Herr Oschmann, was sagen Sie dazu?
Und zunächst muss ich dazu sagen, dass ich nur die ersten 100 Seiten bisher lesen konnte. Ich bin noch nicht durch, weil das aufgrund meiner Verpflichtung noch nicht möglich war. Ich habe ein bisschen mitbekommen, was die englische Presse daran interessiert hat, nämlich aus dieser scharfen neoliberalen Situation heraus in England seit den Thatcher-Jahren, dieser kompletten Prekarisierung vieler Schichten der Gesellschaft, interessiert die zum Beispiel, was da an großen Sozialprogrammen aufgelegt worden ist, ob das nun das Wohnungsbauprogramm ist, ob das die Kinderbetreuung ist oder bestimmte Krankenversorgung. Die interessieren sich für die sozialen Maßnahmen in dieser Diktatur. Die gucken offenbar gar nicht so sehr auf das, was da die Diktatur in dem angerichtet hat, was Sie jetzt, Herr Kowalczuk, beschrieben haben, auch in diesen Subtilitäten, in diesen, also dass sich das sozusagen bis in den unmittelbaren Alltag hinein als stille Macht durchsetzt und die Leute auch beherrscht und auch dazu führt, dass man auf doppelte Weise gesprochen hat, im privaten Rahmen und im öffentlichen Rahmen und anderes mehr. Aber das vielleicht auch ein Punkt ist, warum da im Ausland anders darauf geblickt wird. Die haben sozusagen natürlich nicht die unmittelbare Diktaturerfahrung im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren. Die interessieren sich da für andere Dinge. Ich kenne im Unterschied zu Herrn Kowalczuk natürlich nicht diesen großen DDR-Geschichtsdiskurs. Das ist ganz klar. Insofern kann ich da den Wert des Buches in dieser Hinsicht gar nicht beurteilen.
Ich fand noch interessant an der Kritik, an Ihrer Kritik, Herr Kowalczuk, dass Sie den Erfolg dieses Buches damit erklären, dass es gewissermaßen eine Lücke bediene. Also weil es bisher nicht gelungen sei, in der Öffentlichkeit tatsächlich Gesellschaftsbilder über die DDR tragfähig zu machen. An welche Gesellschaftsbilder denken Sie da?
Das ist keine Kritik an der Wissenschaft. Die Geschichtswissenschaft hat entgegen der Annahme von vielen Menschen nicht die Aufgabe, dass das der Einzelne in den Darstellungen von HistorikerInnen wiederfindet. Ganz im Gegenteil, wie soll das funktionieren? Das ist Unsinn. Aber die Geschichtspolitik, die politische Bildung, der Schulunterricht, die Medien, die haben natürlich sozusagen ein ganz anderes Interesse als Wissenschaft. Und da müssen wir konstatieren, und ich bin auch Teil dieses Prozesses, nicht nur der Wissenschaft in den letzten 30 Jahren, also das ist auch eine Selbstkritik, dass wir ganz offenbar keine massenkompatiblen Geschichtsbilder über die DDR und den Kommunismus entworfen haben, verbreitet haben, die mehrheits- oder gesellschaftsfähig sind. Also die zumindest so auch diskursiv angenommen werden können, ohne dass man die selber verinnerlicht, dass die tragfähig sind. Und genau in diese Lücke scheint mir dieses Buch von Frau Heuer zu stoßen, gewissermaßen, dass viele Leute eben sich da irgendwie wiederfinden. Und ich habe dafür natürlich auch eine Erklärung. Das hat etwas damit zu tun, was ich vorhin bereits andeutete. Ich stand vor 1989 in scharfem Kontrast zu dem Verhalten der Mehrheitsgesellschaft. Viele Menschen haben die Diktatur in der DDR in den 70er und 80er Jahren nicht als Diktatur wahrgenommen. Und das ist im Übrigen nichts Ungewöhnliches. Das können wir in allen Diktaturen nachvollziehen, dass ein erkläglicher Anteil der Gesellschaft das sie umgebende politische System nicht als das wahrnimmt, was es wirklich ist. Das hat etwas mit Anpassungsstrategien, mit Überlebensstrategien zu tun, die ich im Übrigen sozusagen überhaupt nicht irgendwie denunzieren will oder so. Aber man muss das einfach auch festhalten, dass da eine gewisse kuschelige Stimmung reproduziert wird, die viele Menschen auch tatsächlich so empfunden haben. Das macht das System nicht besser. Das müsste uns aber hinterfragen, wie kommt das eigentlich dazu, dass in einer Diktatur Menschen so reagieren, wie sie reagieren? Wir erleben das heute in der Gegenwart. Wir sehen das zum Beispiel in Russland, wie sich ein Großteil der russischen Gesellschaft verhält. Aber wir sehen das eben auch in Ostdeutschland, wie ein Großteil der ostdeutschen Gesellschaft sich gegenüber der blutrünstigen russischen Diktatur verhält. Das hat sozusagen alles historische Gründe, über die wir meines Erachtens, anders als das oft behauptet wird, eben tatsächlich viel zu wenig diskutieren. Nämlich zum Beispiel, und das ist ein Punkt, der kommt bei Frau Heuer überhaupt nicht vor, nämlich die Langzeitwirkung von politischer Indoktrination, von der omnipräsenten Ideologisierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens in der kommunistischen Diktatur. Man kann sich von dieser Ideologie nur befreien. Nicht, weil man glaubt, links rein, rechts raus. Das ist totaler Unsinn, weil da bleibt immer etwas hängen. Und auf die Dauer dieser Omnipräsenz konnte ja auch niemand entkommen. Man kann diese ideologische Indoktrination und die Folgen nur überwinden, indem man sich aktiv damit auseinandersetzt und sich dagegen wehrt, ob in der Diktatur oder danach.
Genau.
Und das haben viel zu wenige Menschen getan.
Zwei Punkte dazu als Ergänzung. Also erstens, das stimmt. Also ich glaube, man hat gerade im Osten, und das wird immer unterschätzt, eigentlich repräsentative Demokratie nicht wirklich gelernt, wie anstrengend das auch ist, Aushandlungsprozesse zu haben. Deswegen ist immer noch eine gewisse Affinität, sich autoritären Strömungen hinzugeben. Zum Zweiten, aber daran wollte ich auch noch mal erinnern, es ist aber nicht so, dass es jetzt hier keine Versuche gegeben hätte, schon gar nicht massenmedial sich damit zu beschäftigen. Also ich erinnere an zwei nun wirklich sehr, sehr erfolgreiche Filme, Goodbye Lenin, auf eine ganz lustige Art, sich irgendwie auch über das, was in der DDR an Repression war, ein bisschen lustig zu machen, mit Daniel Brühl, ist ja fast 20 Jahre alt, der Film jetzt. Und Das Leben der Anderen, immerhin Oscar prämiert, wo genau das ja beschrieben wurde, wie die Diktatur wirklich und das unmittelbare Leben von Menschen hineinregiert. Es gab ja diese Versuche, aber es ist offenbar verpufft. Und
aber Frau Bettner, Goodbye Lenin und Das Leben der Anderen, zwei tolle Märchenfilme, gar keine Frage. Aber Goodbye Lenin hat ausschließlich im Westen Erfolge gefeiert. Der kam im Osten überhaupt nicht an.
Echt?
Und dafür gibt es gute Gründe. Also ich bin ja ganz bei Ihnen. Ich berate ja seit über 20 Jahren Spielfilme als Historiker. Habe zum Beispiel die Serie Weißen See beraten und viele andere
Sachen.
Stimmt,
genau, Weißen See, genau. Ja.
Und also auch sehr erfolgreiche Sachen. Und die haben natürlich eine ganz andere Wirkung als, sagen wir mal, Bücher von Historikern. Und dennoch haben die natürlich eben auch ihre Begrenzungen. Und das ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich gebe Ihnen recht. Das ist natürlich gewissermaßen ein Feld, was weitaus wirkmächtiger ist als so ein Gespräch, was wir hier gerade führen.
Das, was Sie jetzt beschrieben haben, Herr Kowalczuk, die Frage nach dem psychologischen Mechanismus, warum richtet man sich dann da ein? Sie haben ja einige Gründe genannt. Natürlich ist es so, das können Sie auch in den Debatten beobachten, die es nach 1945 im Westen gegeben hat, dass natürlich das privat gelebte Leben gelebt worden ist und gelebt werden musste, ganz konkret, jeden Tag aufs Neue. Und dass man da auch ganz konkrete Alltagsprobleme zu bewältigen hatte. Und dass man dann natürlich, das ist ja auch in gewisser Weise verständlich, das andere erstmal ausgeblendet hat. Das Leben vollzieht sich ja nicht abstrakt, sondern es vollzieht sich konkret. Und es gibt diesen großen Roman von Uwe Jonsson, ich bin ja Literaturwissenschaftler, deshalb darf ich das mal einflechten, Die Jahrestage, wo sich eine Figur erinnert, was sie für einen schönen Sommer 1943 auf dem Darß hatte, wie wunderbar das war. Und im Nachhinein muss sie erfahren, dass das, was sie als Kindheitserinnerung da so glorifiziert, in einer entsetzlichen Kriegssituation bestanden hat, in einer entsetzlichen Situation der Vernichtung der Juden und so anders. Gesine Krespa ist die Hauptfigur. die sagt dann am Schluss, der Sommer war der schönste meines Lebens und dann, es war nicht so. Also diese Differenz zwischen der eigenen Erinnerung und dem Bewusstsein, dass da etwas ganz anderes im Gange war, diese Differenz zu überbrücken, ist ja extrem schwierig für jeden Einzelnen. Und das ist ja auch eine Form, sich das eigene Leben in gewisser Weise wegnehmen zu lassen. Also das in so einen Horizont zu bekommen, in so eine Art Perspektivwechsel, das ist ungefähr so, wie wenn man plötzlich erzählt bekommt, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern andersrum. Ja, das ist sozusagen die Schwierigkeit, die man da bewerkstelligen muss, weil man sich gar nicht vorstellen kann, weil es einfach auch zu sehr ins eigene Leben eingreifen würde und das eigene Leben in Frage stellen würde.
Ja, Oschmann, ich bin Ihnen total dankbar für diese Erläuterung. Das teile ich ganz genauso. Ich würde das sozusagen auf den Punkt bringen. Wir neigen dazu, unsere Biografie im Nachhinein eine Stringenz und eine Logik zu verpassen, die völlig an den Gegebenheiten vorbeigeht. Ja? Und das macht mehr oder weniger fast jeder so. Und trotzdem entbindet uns das ja als Analytiker nicht.
Ist völlig klar. Ja.
Also, und ich würde sagen, wir müssen begreifen, dass die Einheit, auch die deutsche Einheit, sich vollzieht in Vielheit. Und dass die Einheit eben nicht bedeutet, alles ist sozusagen, wird irgendwie homogenisiert, sondern die Heterogenität ist die Stärke von Demokratie und Freiheit. Und ich würde behaupten, das ist eben noch nicht überall in Deutschland so angekommen. Widersprechen würde ich Ihnen, Herr Oschmann, mit den Diktaturfolgen. Natürlich, was ist denn die wichtigste Sozialisations- und Lehrinstanz, die wir alle kennen?
Die das eigenen ist nicht Eltern die, natürlich,
genau,
ganz klar.
Genau, ja. Das ist der Armbrotstisch, ja? Das ist eben nicht die Schule oder die Medien. Ja. Und da werden natürlich auch, wie auch immer, über Schweigen werden Diktaturerfahrungen weitergegeben.
Das muss man ja dann mal irgendwie erklären.
Aber das kennen wir ja aus der historischen Wahlforschung, dass sozusagen die jüngeren und auch männliche Wähler eher dazu neigen zu radikalen Sachen. Also das kennen wir auch zum Beispiel aus der Weimarer Republik.
Mhm. Mit Blick auf die Uhr möchte ich jetzt noch mal zu dem Punkt kommen. Also Sie hatten das Stichwort gewissermaßen geliefert, Herr Kowalczuk, Auseinandersetzung währenddessen mit der Diktatur und danach. Und ich meine, wir haben jetzt bislang über die Debatte und wie sie verläuft und die Argumentationslinien gesprochen. Aber es geht ja nicht nur um die Debatte, sondern es geht ja auch ganz zentral um die praktischen Auswirkungen, die dieses gegenseitige Bewusstsein Ost-West hat. Und die Frage ist, was muss passieren 34 Jahre nach dem Mauerfall, damit Ost und West sich wieder näher kommen, um auch die Spaltung, die reale Spaltung zu überwinden, die auch politische Folgen hat und Folgen für die Demokratie. Ich habe mal nachgeschlagen nach den Ergebnissen des Thüringen-Monitors von 2022, ist die Zufriedenheit mit der Praxis der Demokratie und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen im Vergleich zu den Vorjahren stark zurückgegangen in Thüringen. Und auch, wir hatten es ja schon von den Zahlen AfD-Zustimmung, INSA-Umfrage vom April dieses Jahres hat ergeben, dass nur noch ein Drittel der Brandenburger zufrieden sind mit der Kenia-Koalition. Die AfD liegt bei der Sonntagsfrage bei einem Stimmenanteil von 25%. Also wie müssen wir an der politischen Kultur arbeiten? Also was muss hier und heute 34 Jahre nach dem Mauerfall passieren, damit Ost und West sich näher kommen? Oder anders formuliert, wie kann diese neue Ost-West-Debatte, die angestoßen wurde durch das Buch von Ihnen, Herr Oschmann, produktiv genutzt werden? Vielleicht fangen Sie mal an, Frau Bettnarz.
Naja, ich glaube, man muss schon sich tatsächlich Gedanken machen über die Eliten in wichtigen Funktionen im Osten, dass dort perspektivisch einfach mehr Ostdeutsche auch nach oben kommen. Weil ich glaube, dass diese Demütigungsthese hat etwas für sich. Und das glaube ich schon, dass es das Selbstbewusstsein des Ostens sehr, sehr stärken würde, wenn man sich selber und übrigens aber auch im Westen in Stiftungen, Parteien, wo auch immer stärker repräsentiert sieht. Und ich will damit jetzt nicht plädieren für eine Ostquote, aber dass doch irgendwie die Präsenz der Ostdeutschen an den Machtfaktoren zunimmt. Also das halte ich persönlich für sehr, sehr entscheidend.
Herr Oschmann.
Ich hätte vor der Publikation des Buchs auch gegen eine Ostquote votiert. Inzwischen bin ich dafür, weil es das einzige harte Instrument ist, was es gibt aus politischer Sicht. Ansonsten muss sich der Diskurs natürlich ändern insgesamt. Das ist eine Frage des politischen und des diskursiven Willens, des medialen Willens. Das ist so, wie Sie keine Verkehrswende haben, wenn das nicht gewollt ist, haben Sie auch keine Diskurswende, wenn die Leute keine Lust dazu haben.
Herr Kowalczuk, Sie haben das letzte Wort.
Mich bekümmert vor allen Dingen, wenn ich an Ostdeutschland denke, der weiter rasante Aufstieg der rechtsextremen AfD und mich bekümmert die immer weiter abnehmende Solidarität mit dem Freiheitskampf der Ukraine. Ich glaube, wir brauchen eine gesamtdeutsche Debatte. Und die kann ich mir besonders gut vorstellen, indem wir endlich Artikel 146 des Grundgesetzes mit Leben erfüllen. Eine gesamtgesellschaftliche Verfassungsdebatte. Verfassungsdebatten sind zu allerletzt Debatten von Juristen und Politikern, sondern sollten eine große Gesellschaftsaussprache sein über die Zukunft dessen, worin wir leben wollen. Und hier stelle ich mir vor allen Dingen als ein Ziel und als ein Ergebnis vor, dass alle freiheitsliebenden Demokratinnen in unserem Land durch eine solche Verfassungsaussprache erheblich gestärkt werden würden. Denn wir sind alle, die wir Freiheit und Demokratie lieben und verteidigen, erheblich in der Defensive.
Ein starkes Schlusswort. Das war das SWR2-Forum zum Thema Deutschland im Beziehungsstress. Was trennt Ost und West heute? Mit der Publizistin Liane Bednarz, dem Zeithistoriker Ilko Sascha Kowalczuk und dem Germanisten Dirk Oschmann. Herzlichen Dank an die Runde und Ihnen danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Doris Maul.